möchte heute Abend eine etwas ungewöhnliche Vorlesung geben. Und in dieser Vorlesung werde ich mit euch zwei Texte lesen. Ein von dem Shri Shiva Niyama Dwadashakam, das in dem Tattoo sein letzten Werk, und dann ein bisschen aus dem sechsten Kapitel des Bhagavatamrita. Das ist ein Werk, wo wir in der Vergangenheit hier im Zusammenhang mit der Veda-Akademie ein Seminar gemacht haben, eine Reise in die spirituelle Welt. In der Vergangenheit war es so, dass sich Menschen, die im europäischen Kulturkreis, die sich um Philosophie Gedanken machten, mit einer interessanten Praxis auseinandersetzten. Und zwar hatten sie in ihrem Studierraum, in ihrer Bibliothek, entweder einen Totenschädel oder ein Gemälde vom Tod. Ein bekannter Nobelpreisträger hatte sich zum Beispiel in einem Gemälde malen lassen und darum hatte er das Tuch gehängt, von dem er wollte, dass da seine Leiche einmal reingehüllt würde, sein Leichentuch. Nun, im heutigen Europa ist diese Praxis äußerst befremdend, vermuten eine kranke Gemütsstimmung dahinter, eine morbide Gedenkensart. Aber beim zweiten Hinsehen merken wir, dass hier genau das Gleiche gemeint ist, was Srila Prabhupada mit seinem Satz ausspricht. Philosophie bedeutet, sein eigenes Ende vor Augen zu halten. Ich habe jetzt gerade, schon seit einem Jahr zwei, damit beschäftigt, ein Buch so nach und nach, da sehr viel zu tun hat, geht es eine langsame Sache, aber irgendwann wird es herauskommen. Der Tod, das Tor zur Unsterblichkeit. Also, in dem Buch soll klar diese alte Übung herausgebracht werden. Die Philosophie bedeutet, sein eigenes Ende vor Augen zu halten. Philosoph, der also bei sich zu Hause in seinem Studierzimmer einen Totenschädel hatte oder sein eigenes Leichentuch eingehülltes Bild, wollte sich damit erinnern, du bist nur für kurze Zeit hier. Besser benutzt deine Zeit intensiv und beschäftigt dich nicht mit unnötigen Dingen oder vielleicht Frivolitäten, die dich abbringen von den Dingen, die nützlich sind. Die Upanishaden sagen, dass es in der Gemütsstimmung eines normalen Menschen immer zwei Anliegen gibt, von denen meistens das erste Überhand nimmt. Und diese beiden Anliegen sind Preyas und Shreyas. Preyas ist das Denken, was den man hat, was einem auf kurze Sicht gesehen nützlich erscheint, und Shreyas das, was auf lange Sicht gesehen nützlich ist. Nicht zum Beispiel am Morgens ist es auf kurze Sicht gesehen nützlich, lange zu schlafen. Das ist einfach viel angenehmer. Man würde diese sich Preyas nennen. Das kurzsichtige, auf den kurzen Nutzen orientierte Denken. Und Shreyas wäre dem gegenübergestellt, dass man vielleicht auch eine kleine Entsagung und Buße auf sich nimmt, um dann auf lange Sicht gesehen ein erstrebenswertes und höheres Ziel zu erreichen. Preyas und Shreyas. Meistens entscheidet sich der menschliche Geist für Preyas, das was auf den Augenblick hin als angenehm erscheint. Und selten entscheiden wir uns ohne den Gebrauch von Intelligenz für Shreyas. What do you think, Susanne? Korrekt? Ja, meistens Preyas, selten Shreyas. So sind wir einfach als bedingte Seher. Nun, ich möchte euch heute einmal einen sehr ernsten Text vorlesen, den Srila Bhaktivinoda Thakur verfasste, bevor er also sich zurückzog nach Puri. Ich habe gerade einen Brief gekriegt von drei Schülern, die sich in dem Haus befinden, wo sich Bhakti Vinod Thakur in Puri aufhielt, den Bhakti Kutia, die machen da Bhajan. Und nice, also eher nach dem Babys von Radhasham, von Beten und sehr nice Bhakti Krishna-Bewusstsein. Dieses sind die 12 Verse, wo sich Bhakti Vinod Thakur eine Shreyas-orientierte Vorhaben niedergeschrieben hat. Wir würden in der modernen Sprache dazu Affirmationen nennen. Weißt du, was das ist, mal übereinander? Affirmationen sind positive Dinge, die man als gut erkannt hat und die man so wiederholt. Ich werde ein bisschen gelehrter werden und mehr in den Büchern lesen. Zum Beispiel wäre eine Affirmation, wenn man sich das regelmäßig sagt, dann tut man das auch irgendwann mal. Das heißt, wenn man Ekadasi, den Tag des Herrn, einstellt, sollte man abends eine Affirmation machen. Morgen werde ich fasten, no problem, und lesen und schauen. Shishtikata und Nitai Sundara und ich vor ein paar Tagen gemacht, als wir den Bhimanirjali-Kadasi gemacht haben. Und am Tag vorher haben wir uns richtig vorgenommen, was wir machen an dem Tag. Und obwohl es ein Fasttag war, der nicht so in unserem Blut liegt, also es ist nicht eine rein Preyas-orientierte Aktivität, das könnte man sagen, hat uns diese Affirmation glücklich durch den Tag gebracht. Diese Affirmation gibt es auch im Vaishnavatum. Zum Beispiel, jeden Morgen wiederholen Sie die 10 Vergehen, die wir beim Chanten vermeiden sollen. Wir wollen das richtig reinbringen in unseren Geist, sodass wir, wenn wir dann chanten, eben nicht schlecht über die Devotees denken und sprechen und was immer sonst in den Vergehen sehen wird. So, hier finden wir ein typisches Werk, was in Puri geschrieben worden ist, was Bhakti Vinod Thakur kurz vor seinem Unscheiden gemacht hat. Ich weiß nicht, wer. Der kommt gerade durch diese andere Tür hindurch. Harry Bohl. Was ist das für eine liebenswürdige Person? Was? Oh ja, schön. Eine nette Person. Ja. So. Hier geht es ihm jetzt darum, was die Notago in seinem ersten Vers festzustellen, worauf er sich Leben für Leben, Geburt nach Geburt konzentrieren möchte. Seid ihr interessiert, das zu hören? Die Objekte seiner Hingabe. Wo will er seine Hingabe hinrichten? Geburt für Geburt. Also es ist nicht etwas Nebensächliches, sondern es geht hier um Shreyas, letztendliche Dinge.
Goro Shri Gorange Tat Udita Subhakti Prakarane Shachishu No Lila Vikashita Sutirte Nijamano Haryanam Nipreshte Harititishu Rupanuga Jane Shukha Prakte Shastre Pratijani Mamastam Kalurati.
Ganz gleich, wann immer und wo immer ich Geburt nehme. Ich möchte, dass meine liebevolle Zuneigung und meine Anhaftung unerschütterlich bleiben, Leben für Leben und auf die folgenden Dinge gerichtet sind. Erstens, meinen göttlichen spirituellen Meister. Zweitens, Sri Gauranga. Auf die detaillierten Themen des rein hingebungsvollen Dienstes und auch die Methoden der Ausübung, wie Lord Chaitanya es persönlich gelehrt hat. Guru Gauranga, jetzt geht es um die detaillierten Themen, die von Lord Chaitanya unterrichtet worden sind. werden. Meine Anhaftung und Zuneigung soll gerichtet sein auf die heiligen Orte des Pilgerns, wie Sri Navadvip, Sri Kshetra, Sri Vrindavan und so weiter, die alle erblühen mit göttlicher Heiligkeit, weil dort Krishna und Lord Chaitanya ihre wundervollen Spiele aufgeübt haben. Nächstes möchte Bhakti Notar seine Zuneigung auf den Diksha-Mantra gerichtet haben, der ihn mir, so sagt er, durch die göttliche Gnade meines spirituellen Meisters gegeben worden ist. Diese Diksha-Mantren helfen einem Schüler, der sie chantet, mit, indem er über die Bedeutung dieser Mantren meditiert, seine Beziehung zu seinem verehrten Deity zu etablieren. Schließlich wird sich aus dem Mantra der verehrten Deity offenbaren. Dann soll die Zuneigung und Hingabe auf den heiligen Namen von Sri Hari gerichtet sein, dann auf die geliebten ewigen Gefährten von dem Herrn, dann auf die heiligen Tage der Zelebration, wie zum Beispiel Sri Ekadasi, Sri Jamashtami, Sri Radhastami und das Erscheins- bzw. Verscheidensdatum von großen Vaishnava Acharya. Lord Bhakti Notaku hat in einem früheren Werk beschrieben, dass diese Festtage nichts anderes sind als Mütter der Hingabe. Wenn man sie einhält, wird man dadurch seine Bhakti für Krishna vergrößern können. Dann sagt Bhakti Notaku, möchte ich mich auf die liebsten Devotis des Herrn ausrichten, die strikt in den heiligen Fußstapfen von Srila Rupa Goswami folgen. Und dann sagt er schließlich, möchte er sich auf die heiligen Schriften beziehen, nämlich wie die von Srila Shukadev Goswami erzählt wurden, wie das Srimad Bhagavatam. Ihr seht also, es geht hier im Bhakti Notaku darum, dass er weiterhin Halt findet und Zuneigung empfindet für diese Geschenke, die er bekommen hat in diesem Leben, die Gemeinschaft von, also hier den heiligen Damen, Goranga, ein spirituellen Meister, seine Mantren und auch die Verbindung mit den Geweihten von Srila Rupa. Er sagt, Leben für Leben soll meine ganze Hingabe und Anhaftung. Wir wissen aus den Lehren von Lord Chaitanya Mahaprabhu, dass er gesagt hat, wenn man nur ein bisschen Kontakt mit diesen Dingen hat, kann sich Bhava entwickeln im Herzen. Der Bewusstseinszustand, in dem sich Krishna dem Devotee offenbart. Das ist Bhakti. Bhakti oder Hingabe zu Krishna und bedeutet, auf die Dinge sich zu beziehen, in denen Krishna offenbart. Ich möchte euch auch jetzt noch etwas anderes darauf vorlesen. Navairakyam grayam bhavati nahiyat bhakti janitam tata jnanam panam chiti yadi vishesham namanute sprihame nastanga haribhajana sokyam nahiyatas tato radha krishna prachura paricharya. Das ist Vers 3. Ich habe den Vers 2 eben auslassen wollen, aber merkte plötzlich an der Atmosphäre, die die Devotees hier entwickelt haben in ihrem spirituellen Leben, dass es vielleicht ganz angemessen wäre, auf den Vers 2 zu hören. Sada Vrindaranya Madhura Dasa Dhanye Rasamaya. Der höchste Herr Shri Krishna, sagte, ist die Personifizierung aller göttlichen Ekstasen. Und Sri Radhika ist das höchste Reservoir von all seinen göttlichen Energien. In der Tat, sie ist die personifizierte Form des höchsten Geschmack der Liebe in Trennung. Radharani sagte Mujwalan dem Moni, ich kann Krishna nicht erreichen. In dem Zeitpunkt wütet in ihr ein Feuer der Trennung und sie liegt auf einem Bett aus Lotusblumen, die allerdings schon ganz trocken sind durch die Hitze ihres Körpers. Dann betet sie. Aber irgendwie anders werde ich Krishna schon erreichen. Wenn ich gestorben bin, soll die Erde in meinem Körper zur Erde werden, über die er geht. Wenn ich gestorben bin, soll das Wasser in meinem Körper zu den Teichen werden, in denen er spielt. Das Feuer soll zu dem Glanz des Spiegels werden, in dem er sich betrachtet. Und die Luft in meinem Körper soll zu der Luft werden, die in Kühlung geht. So soll alles, was ich habe, in alles gesetzt werden. In einem Werk von Rupa Goswami, Uddhava Sandesh, erinnert sich Krishna an diese und andere Aussprüche von Srimati Radharani. Er ist zu dem Zeitpunkt in einem Palast in Mathura und geht oben auf den Palast schaut in Richtung Vrindavan. Wie er in Richtung Vrindavan schaut, erinnert er sich an die Liebe in Trennung, die Radharani verspürt, und fängt so herzlich an zu weinen, dass die Regenrinne, die rund um das Palastdach ist, sich füllt mit seinen Tränen und abfließt. Ja. Und das ist Bhaktivinoda Thakur erinnert sich daran, dass Srimati Radharani das Reservoir von dieser Liebe ist. Denn diese Liebe werden wir entwickeln müssen, um zu Krishna zu kommen. Wir müssen auch das Gefühl haben, dass wir denken, und Krishna möchte zu mir kommen. Also das Gefühl kann nicht bedeuten, dass wir denken, alles ist schon in Ordnung. Heute habe ich einem Devotee gesagt, du kannst nicht mit großer materieller Zufriedenheit schenken. Worauf bist du zufrieden? Von Krishna getrennt. So muss Dija in dem Bewusstsein sein. Im Wald von Vrinda, der glorreich reich ist, in dem Wald von Vrinda, der erfüllt ist von dem alldurchdringenden Schatz des süßesten Naturrates, erfreut sich dieser Shri Krishna fortwährend, während er Shri Radhika glücklich macht, durch seinen liebevollen Dienst, den er ihr 24 Stunden am Tage leistet. Wir kriegen also hier die Stimmung hin, dass Radharani doch den Dienst von Krishna annimmt. Ne? Er ist ihr Diener. Und dieser gleiche Krishna ist genau identisch mit dem Sohn von Mutter Sachi, der ewig aber auch getrennt in Godadesh lebt, als der Unterweiser für das hingebungsvolle Dienen zu Krishna. Also Krishna ist identisch, dieser Krishna, der Radharani dient, ist identisch mit dem Sohn von Mutter Sachi, von Sachinandan. Möge dieser Sachinandan mein höchster Meister und Führer werden und möge er immer mir erscheint, um mich auf den richtigen Pfad der Hingabe zu führen. Geburt für Geburt für Geburt. Im nächsten Vers dann, also Bhaktivinoda Thakur hat hier über Krishna geschrieben, über Radharani, die in einem glückseligen, liebevollen Haltung verbunden sind, und über die Bindung von Krishna und Radharani als Lord Chaitanya. Jetzt bringt er im Text 3, und da werde ich heute mit enden. Die Dinge, die er sagt, was er vermeiden will, was er absolut nicht haben will in seinem spirituellen Leben, nämlich Dinge, die nicht geeignet sind für Radha und Krishna. Keine Form sogenannter Entsagung oder sogenannten Ketentums sind für mich geeignet. Wie heißt das? Denn die wollte ich weiter. Das ist eine richtige Antwort. Schon weg. Wenn vielleicht ihr das Telefon nochmal klingeln hört, sagt ihr denen, die wollte ich für mich anrufen. Wir sollen das. Wir sollen die ihre Nummer da lassen. Und dann ruft ich sie zurück. Der höchste Herr schickt, also nochmal, keine Form von sogenannter Entsagung oder sogenannten Asketentum. Der Asketentum ist geeignet, von mir angenommen zu werden, wenn es nicht mir hilft, meine dienende Haltung der liebenden Hingabe zu erweitern. In der Schweiz gab es gerade eine bestimmte Idee, da haben die Votis beschlossen, nichts mehr zu essen, sondern sich von Prana-Nahrung zu ernähren. Haben gedacht, Prana ist so Energie aus der Luft. Vielleicht habe ich davon gehört, bestimmt in der Veda-Akademie kann man diese Dinge bestimmt. Und dann war ein Devotee aus Vrindavan da und hat sich ganz schwer zurechtgehört. Nein, Krishna sagt, dass er Getreide gegeben hat. Anat, Bhavanti, Bhutani. Und jetzt nichts mehr essen zu wollen, bedeutet nicht mehr die Barmherzigkeit von Krishna annehmen zu wollen. Deswegen ist es asurisch und absolut zu vermeiden im Leben. Und er war ganz heftig auf diesem Punkt. Seine Stimme hat sich überschlagen. War ein Vrijpati, der also sagte, wir müssen die Geschenke Krishnas akzeptieren in unserem Leben und uns auf die besinnen und nicht uns von dem durch falsches Asketentum zurückziehen von den Geschenken Krishnas. Man nennt diese Entsagung Yukta Vairagya, dass wir die Dinge nehmen, die uns Krishna gegeben hat für unser spirituelles Leben, aber sie nicht und sie nicht empfinden, nämlich Prashad. Wir müssen also alles das annehmen, was für uns die Erweiterung unserer Dienerschaft und der erlebenden Hingabe dient. Lass keine Form sogenannten Wissens oder intellektueller Kultivierung anziehend auf mich wirken, wenn dieses Wissen nicht die Realität von der ewigen Individualität des Herrn und seiner Devotees betont, während ihrer immerwährenden Spiegel. Weil die Notarko sagt, ich will nichts hören von irgendeinem Wissen, von irgendeiner intellektuellen Kultivierung, die nicht, wo nichts erzählt wird von Krishna, seinen Devotees und ihrer ewigen Individualität in ihrem liebevollen Austausch. Konsequent, möchte ich sagen. Ich habe keinen Wunsch, irgendein Zweig des achtfachen Yoga-Vorganges auszuüben, denn keine dieser Yoga-Übungen sind geeignet, die Freude zu erfahren, Lord Hari und den vertraulichen Dienst, Lord Hari zu dienen und den vertrauliche Verehrung auszuführen. Nein, ich werde ausreichend, ununterbrochen und mit voller Vertraulichkeit 24 Stunden am Tag Sri Radha Krishna dienen, für alle Zeit, die kommen wird. Denn ich weiß, dass dieser Dienst für Radha und Krishna das Mittel ist, um sie zu erreichen, aber auch das Ziel. Das waren also drei Verse, die ich kurz vorlesen möchte. Der Grund, weswegen ich sie euch vorlesen möchte, ist folgender. Ich denke, in unserem spirituellen Leben ist es immer wieder wichtig, dass wir die Affirmation auf das, was uns wichtig ist, was wir als richtig erkannt haben, legen. Wir Betonung und Schwerpunkte legen. wenn wir in unserem spirituellen Leben keine Betonung und keine Schwerpunkte haben, sind wir die Hülsen vor Gott geworden, die nicht von Hülsenheit schärfen, nur äußerlich. Denn der Bodhi muss eine Ausrichtung haben in seinem Leben. In dieser materiellen Welt ist es sehr leicht möglich, dass unsere Ausrichtung und unsere Schwerpunkte einfach absorbiert werden von der starken materiellen Atmosphäre, die um uns herum ist. Und deswegen ist es sehr leicht, das zu tun. Ich glaube, es ist gut für jeden von uns, immer wieder Schwerpunkte zu legen. Wir machen das, unsere Predigerparty macht das, jedenfalls zwei Drittel von ihr, indem wir Kartik immer verbringen in Vrindavan und uns nur beschäftigen mit Schenken und mit Lesen über Krishna und mit hingebungsvollen Diensten, die wir an Krishna darbringen. Und wir merken dadurch, dass über die Jahre, wo wir das jetzt machen, diese starke Ausrichtung im Herzen da ist. Denn die Atmosphäre von Vrindavan eignet sich natürlich in geradezu hervorragender Art und Weise, um diese spirituellen Affirmationen oder Bekräftigungen in das Herz zu legen. Gut, ich möchte jetzt ein bisschen aus der spirituellen Welt vorlesen, von Srinivasa Bhagavata. Wir werden vorher noch ein kleines Lied singen. Wir lesen jetzt aus dem Brihat Bhagavatamrita, und zwar aus dem Kapitel 6, um euch ganz kurz den Zusammenhang zu geben. Es ist so, dass Gopa Kumar auf einer langen Reise zurück in die spirituelle Welt gegangen ist, wo er verschiedene Planetensysteme hinter sich gelassen hat. Er hat schließlich die materielle Welt, oder das materielle Universum besser gesagt, verlassen, ist nach Vaikuntha gegangen und ist von Vaikuntha aus nach Ayodhya, dem Ort von Ramachandra, gegangen und von dort nach Dwaraka und endlich dann nach Vrindavan. In Vrindavan hatte er dann Krishna begegnet und Krishna war so gerührt, dass er vor lauter Freude Gopa Kumar wieder zu sehen, Tränen der Begeisterung versorgt. Daraufhin öffnete Shri Krishna seine Lotusaugen, die geschlossen waren, weil Tränenströme der Liebe aus ihm geflossen kamen. Gopa Kumar spricht es in der Ich-Person. So wie er mich sah, war er voller Freude und begann, mich zu umarmen. Dann schaute er sich um, bemerkte, dass andere Zuschauer schauten und wurde ein bisschen peinlich berührt. Embarrassed. Krishna behandelte mich genau wie ein Freund, der ihm lieber war als sein eigenes Leben und den er nach langer, langer Zeit der Trennung wieder traf. Er fasste mich bei der Hand mit seiner linken Lotushand und begann mich auf unterschiedliche Weise um mein Wohlergehen zu befragen. Dann, indem er allen Bewohnern von Vrindavan große Freude bereitete, ging er mit ihnen zusammen in das Dorf von Braj, während er wie ein berauschter Elefant hin und her schaukelte. Gucken Sie vielleicht jetzt ganz kurz mal auf Gadar. Sehen Sie das durchaus faszinierende Behandlung des Tape Recorders an. Dann können wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf spirituelle Themen richten. Die Hirsche im Wald um die Rehe, die aus Trennungsgefühlen von Krishna nicht in der Lage waren, ohne ihn irgendwo hinzugehen, wünschten sich, dass ihr Meister am nächsten Morgen wieder vor ihnen sichtbar würde. Und so blieben sie am Eingang des Dorfes von Vraja liegen und verbrachten dort die ganze Nacht. Sie wollten also den Darshan haben. Zu der Zeit fingen die Vögel an, über Vraja, über Vrindavan zu fliegen, um den Darshan von Shri Krishna zu haben. Als die Nacht, als die Dunkelheit der Nacht hineinfiel, waren sie nicht mehr länger in der Lage, ihn zu sehen, und weinten und flogen dann weg. Der Vater von, oder Nandaraya, der Vater von Krishna darauf bestand und voller elterlicher Zuneigung war, blieben die Kühen, die beiden Brüder nicht bei den Kühen, nachdem sie sie gemolken hatten, sondern gingen direkt nach Hause. Sie begleiteten also die Kühe noch in ihre Kuhstelle, mäßigten sie, aber blieben nicht mehr länger da, sondern gingen direkt nach Hause. Dann kam Yashoda, aus deren Augen Tränenströme der Liebe flossen und deren ganzer Körper und deren ganze Kleidung feucht war von der Milch, die aus ihren Brüsten aus mütterlicher Zuneigung floss. Sie nahm auch Sri Rohini mit sich und machte dann eine Arati zu den Formen von Krishna und Balaram, wobei sie bei den Füßen anfing und bei dem Kopf aufhört. In der vedischen Zivilisation ist es so, wenn Personen von einer langen Reise zurückkommen, bringt man ihnen eine Arati dar, um alle unglücksverheißenden Dinge von ihnen zu nehmen, durch diese Arati. Diese Arati-Zeremonie, die Medini Pati heute ausgeübt hat, kommt aus dieser Tradition. Der Devotee will von Krishna alles Unglückselige wegnehmen, obwohl ihm klar ist, dass Krishna von nichts Unglückseligen behaftet werden kann, aber aus Zuneigung tut er das. Eine andere Übung ist, die uns zeigt, wie unglücklich, wie die vedische Zivilisation mit einer materiellen Umgebung umgeht, ist, wenn man von einem Vortrag kommt und einem oder einem Auftritt auf einer großen Bühne. Also wenn man von der Bühne runterkommt, nimmt ein guter Freund Reiskörner und wirft die auf einen, wobei er Mantren schenkt, die dafür sorgen, aus dir wirst du plötzlich zu, weil es glaube ich dein Interessenziel ist. Ne? Vorgenommen wird, sich aus sogar geistig heute Abend zu erreichen. Also dann geht das unglücksbar. Heißt, nämlich die Projektion des Publikums auf das. Zum Beispiel, wenn ein männlicher Vortragsgegner ist, mögen die Frauen in den ersten Reihen sagen: Oh, ich wünsche mir, dass dieser nette Bursche der muskulösen Wesen und ein halbseitiger Intelligenz mein Mann wäre. Und also, so kommen Projektionen auf ihn, die ihn vielleicht in Schwierigkeiten verbringen. Oder eine weibliche Tänzerin, eine Bharatanatyam-Tänzerin. Da mögen die Menschen denken, sie bewegt sich dermaßen gelenkig, dass ich durchaus mir vorstellen könnte, mit ihr einen vertraulichen Austausch zu pflegen. Und diese Projektion würde eine Last bilden für einen Menschen, der so ist. Und so wird ihm ein Reis auf ihn geworfen und man drin geschenkt, und dann geht das alles weg. So, auch bei Krishna und Balaram machte man eine Arati-Zeremonie. In unseren ungarischen Tempeln ist es so, wenn man ankommt, da machen die erst immer eine Arati zu sein. Maipur, als ich letztes Mal in Maipur ankam, wurde mir eine Arati dargebracht. Nicht, dass ich jetzt sage, das muss man unbedingt so machen, aber nur zu sagen, das ist vedischer Brauch. Hier auf der Veda-Akademie ist mir alles Gute gewünscht. Gerade auch, ich hatte uns begrüßt und ich weiß noch, wie ihr ankam und uns begrüßt habt, wie ihr eigentlich die Wolkis wandern, sind die Beschwerden der Reise im Nu von uns gegangen. Ist es nicht so? Und bei denen war auch noch eine entsprechende Rast nötig, aber dann war es auch so weit. Hier ist doch, wird Krishna, also wenn er zurückkommt aus dem Wald, will eine Artie begrüßen. Erstmal geht es wieder, aber noch vorher dazu, dass die Kühe gut versorgt wird und gemeldet. Mutter Yashoda brachte Sri Krishna eine Artis da, sogar mit ihrem geflochtenen Haar. Mit großer Liebe begann sie ihn zu umarmen und zu küssen. Ihre Prima war dermaßen impulsiv, dass sie unfähig war, zu entscheiden, ob sie ihn mit der Stirn berühren solle oder ob sie ihn vielleicht besser im Inneren des Herzens oder vielleicht sogar im Mutterleib empfangen sollte. So viel Liebe hat sie. Für uns, wie gesagt, nicht richtig vorstellbar, weil wir in unserem liebstoten Kraut ohne dahin meditieren. Sri Krishna, der von wo? Sri Krishna, der von meiner Prema, also Gop Kumar spricht jetzt wieder, in gewisser Weise compelled war, hielt mich kurz für seine Mutter, Sri Yashoda. Falsch. Sri Krishna, der von mir begeistert war, nahm mich zu seiner Mutter Yashoda und veranlasste mich, ihr meine Ehrbietung darzubringen. Als Mutter Yashoda sah, dass ihr Sohn mich sehr liebte, brachte auch sie mir die gleichen Gefühle entgegen, als wäre ich ihr eigener Sohn. Dann kamen viele Vraja-Gopis dorthin. Einige kamen nur unter einem Vorwand. Andere, denen war alles gleichgültig und sie brauchten keinen Vorwand. Dann, während Sri Yashoda und Sri Rohini noch die Arrangierung für das Bad der beiden Brüder Krishna und Balaram trafen, begann Sri Krishna voller Freude Folgendes zu sagen. O ihr Mütter, wir beide sind außerordentlich hungrig. Bitte geht schnell und macht unsere Mahlzeit fertig. Dann ruft den Vater herbei und zu dritt werden wir dann essen. Als die Vraja-Gopis diese angenehmen Worte hörten, sagten sie, Hey Vrajeshwari, Yashodaji, also der Name von Krishnas Mutter, Hey, Devi Rohiniji, ihr könnt jetzt gehen und euch um das Mahl kümmern. Geht ganz schnell und präpariert die Mahlzeit, während wir die beiden Brüder ganz gründlich baden. Sri Yashoda sagte, Hey Mädchen, schnell, badet Balaram zuerst und dann schickt ihn los, er soll Nanda Maharaj schicken, sodass der für seine Mahlzeit kommen. Gop Kumar, der jetzt Sarupa heißt, sagte, als die Gopis das hörten, begannen sie Yashoda mit großen Worten zu preisen. Danach gingen Yashoda und Rohini in die Küche und nachdem die Gopis Balaram gebadet hatten, schickten sie ihn zu Nandarai, Vater von Krishna. Ja, daraufhin entfernten sie Sri Krishnas Gewänder und Ornamente eines nach dem anderen und reinigten seinen Körper mit ihren eigenen Kleidungsstücken. Als nächstes schauten sie auf die Flöte und dachten sie, das ist eine Nebenfrau. Sie baten Shri Krishna um die Flöte und versuchten sogar, ihm die Flöte aus der Hand zu nehmen. Krishna wollte die Flöte aber nicht hergeben und schaute mich an, wobei er mir mit den Augen ein Signal gab und warf mir dann die Flöte in die Hand. Ich sollte sie halten. Daraufhin rieben die Vraja-Gopis Krishna mit exzellentem Öl ein und begannen ihn sehr geschickt mit ihren weichen Lotushänden zu massieren. Aber entweder lag es daran, dass er so zart war oder dass er scherzen wollte. Auf jeden Fall schrie Shri Krishna auf und begann auszurufen, als würde ihm irgendjemand Schmerz zufügen. Shri Yashoda, für die Krishna liebenswerter war als ihr eigenes Leben, hörte den gequälten Ausruf, lief sofort aus der Küche und fragte, was ist geschehen, was ist geschehen? Aber als sie Shri Krishnas lächelndes Gesicht sah, gehen sie zurück in die Kirche. Die Gopis, die verunsichert lachten, nahmen daraufhin wieder ihre Massage auf und sangen über Krishna Spiele. Dann badeten sie ihn spielerisch mit klarem, warmen, duftenden Yamuna-Wasser, welches sie aus Juwelen besetzten Töpfen über ihn schütteten. Abhishek. Als nächstes schmückten die Gopis Krishna mit verschiedenen Girlanden, Sandelholzsalbe, Kleidungsstücken und Ornamenten, die sie von zu Hause mitgenommen hatten, und putzten ihn heraus wie ein Tänzer. So schön. Danach kamen sie geheim, ohne dass Mutter Yashoda es sehen kann, mit ein bisschen Butter und anderen Köstlichkeiten und speisten Krishna. Und dann brachten sie ihm wieder eine Art Lied mit Kampfer und Gilanten herbei und berührten die Opfergaben an ihre Stirn. Die Gopis wussten, Krishna wird ja jetzt gleich eine Mahlzeit von Mutter Yashoda und Rohini essen, die sich in der Küche und kochen, aber wir wollen Krishna ein bisschen verwöhnen. Und so brachten die Butter, meistens so mit Rock-Candy-Stücken da drin, das ist Krishna am liebsten. Butter mit so Zucker drin. Das wäre auch sehr nahrhaft und geköstlich. Ich weiß, wir haben einmal in Vrindavan waren wir einmal zu den Yamala Arjuna Bäumen gekommen, die den Nachfahren davon, und zwei Bäume, die Krishna umgerissen hatte. Und die beiden Halbgötter Nalakulira und Manipulira auf ihn zu befreien, die ja wieder in eine starre Baumform eingegangen waren. Der hatte diese Krishna hatte vorher ein bisschen Butter mit Zucker gegessen und hatte sehr viel Kraft. Und an diesem Ort haben wir auch dann Butter mit Zucker gegessen. Ich kann euch sagen, wenn ihr so eine Hand davon wollt, ich habe aber gedacht, das ist jetzt für Darwin. Wenn man gegessen ist, schmeckt unglaublich köstlich. Diese Darwin-Butter ist ja was anderes als diese tote Westbutter. Milch oder Ostbutter, je nachdem. Die Kühe, die für Krishna, von denen die Butter kommt, die werden gespeist mit Kräutern, die Mutter Yashoda 12 Kräuter hinab aus ganz den Darm sammeln. Die haben so kleine Sichtern und gehen also rum und sehen die köstlichen Kräuter, säbeln die ab, bringen das zurück und bringen zu den bestimmten Kühen, das sind die Patmaganda-Kühe. Die haben einen Duft, wie der Milch von Natur auch schon einen Duft wie Lotusblüten. Diese Patmaganda-Kühe, diese Kräuter, und produzieren die absolute Kräutermilch. Also ein bisschen zu sagen, nein, die weiß ich auch, Lachsenschaft und solche Dinge, die dann mal die Kälte hat und nicht in der Uni gelernt, diese Art von Milch ist eine absolute Lücke eigentlich in dem Unterrichtsstoff der Universität. Ne? Und das ist jetzt Krishna und da stellen die Butter, diese Milch, und dann kriegt er noch ein bisschen Butter da rein. Und dann ist das alles. Das ist Krishna's Lieblingsspeise. Reden wir also vorher. Ja. Ich mache noch ganz kurz weiter, also nur ganz kurz, dass unsere Aufmerksamkeit erhalten bleibt, und dann werden wir an den Themen zu gehen. Nachdem sie ihm heimlich Butter und andere Köstlichkeiten gegeben hatten, brachten sie ihm also eine Artig dar, und dann machten die Gopis einen wunderschönen Chandan, weil also so Sandelholzweide aus Sandelholz, Safran, das heißt, es wird sehr hell so, nicht? Sandelholzweide ist nicht direkt so holzig, sondern so Safran gefärbt, und auch noch ein bisschen Moschus da drin. Und das brachten wir ihm auf den Kopf, auf den Nacken, die Wangen und auch auf die Stirn. Und zwar machten die das schöne, wie sagt man, Design, Muster, oder wie sagt man Design? Muster, nicht? Macht das tolle Muster da drauf. Danach brachten sie Kajal, diese schwarze Augensalbe, auf die Augen von Sri Shyamasunda. Aber während sie die Augen von Shyamasunda berührten, zitterten ihre Hände. Und es war vor lauter Liebe, war es für sie fast nicht möglich, das zu Ende zu bringen, den Augenschmuck. Aber irgendwie brachten sie es doch zu Ende. Somehow they managed to complete the task. Und dann erzählte Krishna den Gopis einige von den Spielen, die er im Walde ausgeführt hatten, und sprach auch komische Sachen, worauf sie glücklich wurden, und ihre liebevollen Gefühle ihm gegenüber nahmen dazu. Weil sie so voller Liebe war zu Krishna, konnten sie ihre Dekoration von Sri Shyamasunda eigentlich nicht zu Ende bringen. Und er verdarb das auch immer, indem er sagt, dieses Muster ist nicht zufriedenstellend. Macht es ab und malt es nochmal aus. Es ist nicht zufriedenstellend, dieses Muster. Wie der Yashoda, der im Herbst immer begierig war nach ihrem Sohn, aus mütterlicher Liebe, verließ immer wieder die Küche, sie ließ immer ihre Kochtöpfe stehen und kam, um nachzusehen, ob es schon gehen würde. Einmal wurde sie zornig und sprach, hey, ihr jugendlichen Kuhsettenmädchen, aufgrund eurer kindlichen Naturen seid ihr völlig ruhelos. Warum habt ihr immer noch nicht sein Baden und seine Dekoration zu Ende gebracht? Icarus sagte, hey Brahmana. Zu der Zeit sah die ältere Gopi namens Mukara, wie die Vraja-Gopi Sri Krishna umgeben hatten. Und sie schaute auf Krishna und fing an, mit ihm zu scherzen. Und sie rief dann noch Yashoda, O Tochter Yashoda, komm voller und sei glücklich und sieh doch, was die Gopis getan haben, um deinen dunklen Sohn so schön zu machen. Und sie sind so gut hingekriegt. Als Yashoda diese Worte von ihrer Amme hörte, Mukara, weil die Amme von Yashoda gewesen, kam sie auf der Küche und sah das und machte einen Scherz. Als wäre sie zornig, sagte sie, die natürliche Schönheit selber kommt und bringt eine Aarti zu meinen, zu den Lotusfüßen von Syamasundar. Seine Schönheit ist schöner als die größte Schönheit des gesamten Universums. Ich möchte dir sagen, dass alle Schönheit von diesen Vraja-Gopis, wenn man die kombinieren würde, nicht qualifiziert sein würde, selbst auch nur den Zehenspitzen von meinem Sohn eine Aarti darzubringen. Womit ich sagen möchte, dass ohne mein Syamasundar ihre ganze Schönheit wertlos ist. Ja. Noch zwei Verse. Und tatsächlich, Krishnas Schönheit, seine elegante Lieblichkeit und seine Süßheit können unmöglich beschrieben werden. Es gibt kein Objekt innerhalb der materiellen Welt, was sich mit Krishna vergleichen lässt, ganz zu sprechen von seinen anderen Inkarnationen. Er kann nicht einmal mit dem König von Dwaraka verglichen werden. Er lässt sich ganz allein vergleichen mit Sri Krishna ist das Kronjuwel von allen Helden. Auf die gleiche Weise ist Sri Radha die prominenteste von allen Heldinnen. Und wie Sri. Und genauso wie Sri Radha die erste unter den Heldinnen ist, so ist auch Krishna der führende Held. Da werden wir aufhören. Ich möchte euch ganz kurz zu Mukara etwas sagen. Letzten Kati von Shishtikata und ich in Mukarai, in dem Dorf in Vrindavan. Und da werden wir auch dies ja, versuchen, wieder hinzukommen. Damals mussten wir durch vielleicht 50 Meter Wasser warten. War schon so viel oder war es 60 Meter? 45. Dann mussten wir so knien und manchmal Oberschenkel tief da durchgehen. Weißt du noch? Dann mussten wir durchgehen und haben dann einen wunderschönen Platz gefunden in dem Tempel von Mukarai. Da ist ein ganz großer Hügel, in das große Julia. Und in einem Julia ist nur ein Gewicht von Krishna drin. Und von dem Julia da. Und da haben wir dann gechantet, lange Zeit gechantet, mehrere Stunden. Ja. Und in der Atmosphäre, die sehr, sehr schön war, war richtig wie auf einer Insel, nicht mal umgeben von Wasser. Also man war ganz für sich alleine. Was? Das Wasser ist ein Überschwemmungswasser gewesen. Nein, von den Mondänen, die da sind. Ja, das ist ja wirklich spannend, weil der schlechte Regenfall. Und wir haben ein bisschen gehört über Mukara. Mukara ist die Großmama in Radharani. Als sie ganz klein war, Radha, wollte sie schon, dass sie schon arrangiert hat. Adam und sich getroffen haben. Und wie es gemacht hatte, ist, sie hat ja einfach Krishna, der ja beim Govardhan die Kälber hütete, herbeigerufen und hatte gesagt, bei mir zu Hause gibt es wunderschöne Butter mit Butter. Komm, nach Hause ist das heißt. Und Krishna war gekommen und hat wieder Radharani getroffen. Sie hat ein ganz kleines Mädchen da. Sie war da nur bei der Gottmama am Spielen. Und man sieht da in Mutterer so ein Stein, das ist der Musikstein. Stein, auf den hat Radharani Xylophon gespielt. Wir haben es auch gesehen, ganz lastig erinnert. Dann kann man einen Stein, du kennst dich auch, Medi-Mythologie. Da kriegt man raus, und es gibt unterschiedliche Klänge. Und da hat Krishna Radharani gesehen, als er die gerade spielt, hat Tönchen. Das sagt die Vraj-Folklore, dass dort die erste Begegnung war, aber es gibt noch andere Ansichten von Goswami, die noch andere Ziele herausstellen. Gut, alles ist schnapp. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und euch einen wichtigen Punkt machen. In dieser materiellen Welt mangelt es uns an Liebe. Wir wissen eigentlich nicht, was Liebe ist. Auch unter den Devotis sind zum Teil sehr lieblose Verhaltensweisen zu sehen, wo die Devotis sich nicht für ihren Service wertschätzen und nicht mal respektvoll miteinander umgehen, sondern in einer selbstverständlichen Art den Dienst des anderen angehen und von einer gewissen hohen Art im Busch geprägt. In so eine Art, sagen wir mal, lieblose Kollegialität mit Tag leben. Das ist etwas, was uns in unserer Gemeinschaft immer wieder Schwierigkeiten bringt. Insbesondere dann, oder in besonderer Weise in einem Klima, wo wir wenig Kultur, spirituelle oder indische Kultur haben. Nun, im Krishna-Bewusstsein geht es eigentlich um den Begriff Liebe, den man auf den unterschiedlichen, die man langsam erheben möchte. Wir erfahren zum Beispiel, dass Liebe auf der untersten Stufe Schuld ist, wo man als Schuld heißt, wenn man den anderen wie ein Objekt betrachtet, ohne ihm eigene Rechte zu erfassen. Und man geht höher, man gibt zum Beispiel Maitri, das ist Freundlich. Dann gibt es erstmal Karma, so geschlechtliche Liebe sehr oft. Dann gibt es eine etwas harmlosere Form, die heißt Manimata, ungefähr übersetzt mit Schmetterlinge im Bauch zu haben, Verliebtheit, die nicht gleich so physische Ausprägung hat. Im Sanskrit Dictionary ist für den Begriff Liebe im Sanskrit 60 oder 160 einzelne Wörter, weil es so viele verschiedene Arten der Liebe gibt. Im Westen ist es meistens Liebe und damit ist in den größten Teilen doch die sexuelle Liebe gemeint. Das ist aber nur eine Form von Liebe und eine nicht sehr geläuterte Form. Dann gibt es unter anderem auch richtige, wie soll ich sagen, Maitri, richtige Freundschaft und Priti, von der Rupa Goswami spricht, in Bezug auf Devotees. Priti ist eine zuneigungsvolle Haltung, die man untereinander ausübt. Eine zuneigungsvolle, auch oft unter gleichgeschlechtlichen Menschen, die voller, wo also keinerlei Körperliches dabei ist, sondern einfach Zuneigung, die man sagt auch Fitchaya, Liebe, die aus dem Herzen kommt. Im Herzen, ja, das ist wieder etwas für die Esoterischen unter euch, nicht für das andere. Liebe, die vom Herzen empfindet, kommt, das ist so Freundschaft, also die das erlebt. Das ist das nicht gut. Ja. Aber ich möchte dir die Interpretation beiseite tun, wenn ich alle von euch das noch erreicht habe. Und sagen, diese von Herzen kommende Zuneigung sollte eigentlich unter den Devotees kultiviert werden. Das ist eine Herausforderung, die wichtig ist und die dafür sorgen wird, ob unsere Gemeinschaft zu dem wird, wo sich die Devotees wirklich wohlfühlen können. Und es ist ganz wichtig dazu, dass man den Dienst von Devotees einfach anerkennt und akzeptiert, nicht als etwas Selbstverständliches, sondern sieht, hier machen sie etwas für Krishna. Diese kleine Wertschätzung unter den Devotees wird uns sehr, sehr helfen, wenn wir uns gegenseitig wertschätzen. Dann gibt es auch noch, man kann diese Wertschätzung für die Devotees erreichen oder etablieren, indem man diese in sechs Sachen austauscht. Prasadam gibt, Prasadam annimmt, habt ihr das Prasadam gekriegt, was heute als nächstes kam? Hast du schon verteilt an alle? Ja. Sehr, sehr wichtig, Prasadam geben und das andere weiter. Du hast es gesagt. Ich hatte Ananda Chaitanya gelesen, aber vielleicht hat er das noch nicht an alle gegeben. Wir brauchen das ja nicht so pragmatisch. Das kann man dann geht es um vertrauliche Gespräche, wo man sich gegenseitig auch etwas zu sagen hat, austauschen kann. Und dann geht es darum, Gaben zu geben und Gaben anzunehmen. Aber ein Weg, der sehr, sehr wichtig für die Devotees ist, damit sie diese Freundschaft auch auf einer spirituellen Ebene ausüben, ist, dass wir eine spirituelle Grundlage haben. Ich möchte euch insbesondere von der Veda Akademie einladen, dass wir morgen einmal probieren, zusammen unser Vater zu schalten, im Tempel. Weil wir vielleicht, wenn wir das werden sehen, dass wir es zu einem Zeitpunkt machen, dass es für jede, für alle Arten von Niveau erreichbar ist und realisierbar ist. Ne? Und das bringt unglaublich die Devotees zusammen, gemeinsam zu chanten. Es gibt die Devotees, die schwören darauf, dass aus dem gemeinsamen Chanten so auf eine spirituelle Art und Weise die Devotees zusammengebracht werden, dass sie unschlagbar werden. Von daher. Also, es gibt viele, es gibt ein Devotee, der sagt, die ein Projekt nur verwirklichen konnten, als ihnen plötzlich klar wurde, wir müssen irgendwie auf einer spirituellen Ebene zusammenkommen. Und das Beste ist, wenn wir das tun in der Zeit, wo wir den Herrn verbreiten durch das Japa und das gemeinsam machen. Wir haben eine starke spirituelle Atmosphäre erzeugen, an dem wir alle teilnehmen. Ich möchte euch bitten, dass wir es morgen einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen. Und dann uns dafür treffen. So, mir geht es hier um eine Erklärung, warum ich heute hierüber euch vorgelesen habe. Der Grund ist folgender. Um letztendlich Liebe zu Krishna zu entwickeln, müssen wir hören von dem Austausch, den die Devotees von Vrindavan zu Krishna haben und mit Krishna haben. Merkt ihr, wenn man von diesem Austausch hört, dann erahnt man ein bisschen, was diese Liebe zu Krishna bedeutet. Merkt ihr es auch, die Mutter Yashoda, von ihr haben wir gehört. Von Nanda Maharaj haben wir gehört. Von den Gopis und von Krishna. Das ist ganz, ganz wichtig, darüber zu hören und so praktisch eine Art Beispiel zu haben, worum es uns eigentlich geht in unserer ganzen Definition von spiritueller Liebe. Ich habe eben von verschiedenen Arten der Liebe gesprochen. Ich habe, während ich höher und höher gegangen bin, aus dem niedrigsten zu höheren, kurz Halt gemacht bei der Liebe, die unter den Devotis ausgetauscht werden sollte, Prithi, als etwas, was ganz wichtig ist. Ich wollte aber nicht da stehen bleiben auf dieser Ebene, sondern euch einfach einen kurzen Einblick geben in Braj, wo sich die Devotis von Krishna mit Krishna austauschen. Zuerst mag es sein, dass wir das nicht so richtig, dass es uns nicht erreicht einfach. Wir sind mehr für esoterische Dinge, die sich auf die Welt beziehen, zu haben. Nicht? Aber das sollten wir regelmäßig hören trotzdem, sodass wir auf diese Art und Weise langsam einen Geschmack haben, wirklich langsam einen Kanal in uns öffnen. Nicht wie bei manchen Leuten, die tragen Ohrringe im Ohr. Da muss man, wenn man das einmal geöffnet hat, so ein Loch wie ein Piercing heißt das, nicht? So ein Frauen haben es auch manchmal. Das weiß man gar nicht. So, wenn es einmal geöffnet hat, muss man sehen, dass der Ohrring da drin bleibt. Sonst wächst das wieder zu. Ich habe heute eine Zeit lang wieder darüber gesprochen, gelesen, wie Krishna als Devi, Sakshi Gopal, er hört von einer, da ist eine Königin, die möchte ihm unbedingt eine Nasenperle geben, die sehr wertvoll ist. Und geht zum Devi und sieht aber nicht, wo man das anbringen könnte. Und in der Nacht erscheint, dann ist der Gopal hier und sagt, als ich klein war, hat meine Mutter eine Tochter reingeboren, große Anstrengung, damit sie eine Nasenperle da reinbringen kann. Dieses Loch ist immer noch da. Du kannst mir die Perle geben, die du dafür auserwählt hast. Und die Königin ist die Frau von Purushottamdev, ein sehr bedeutender König, über den ich in Berlin ein bisschen erklären möchte, ein großer Devotee. Die geht dann mit ihrem Gemahl hin und sieht das also, dass sie das noch da ist. Da rein kommt und bringt die Perle da rein. Und bringt dann diese Perle da. So, mir geht es in dem Beispiel darum, wenn so ein Loch erstmal geboren ist, muss man da drin bleiben, das offen zu halten, damit es nicht zugeht. Bei Gopal war es zu, ja, schon fast zu, aber es war noch sichtbar, man konnte noch mal durch. So ist es auch, wenn wir uns als Bediente wählen, wenn wir über Krishna und über Liebe zu Krishna hören, müssen wir erstmal einen Kanal dafür öffnen, der seit vieler Zeit geschlossen ist. Deswegen geht unsere Aufmerksamkeit auch immer weg. Und wenn wir esoterische Wissen aus der materiellen Welt hören, wird unsere Aufmerksamkeit wieder angezogen darauf und praktisches Wissen wieder pragmatisch Dinge erledigen können in dieser Welt. Da haben wir die Sanskara, die Eindrücke seit vielen Geburten und Toten. Wir müssen irgendwie diese anderen Eindrücke, dieses Kanal-Türchen öffnen, sodass wir dann auf diese Weise verstehen, was richtige prima Bhakti oder Liebe zu Krishna ist. Denn unsere Bewegung, da geht es eigentlich darum. Deswegen dachte ich hier, wo wir da sind, weil ich weiß, dass viele von euch eigentlich einen Geschmack schon daran haben, jedenfalls, dass ich ein bisschen auf dem Brihadbhagavata Sanhita immer abends vorlese und wie auf diese Art und Weise so ein bisschen den Kanal öffnen. Nicht? Und so. Wir werden sehen, wenn wir das ein paar Tage getan haben, wird es uns eine große Faszination einfach erfüllen. Und wir wünschen uns eigentlich nur das. Gut, hier bin ich jetzt allein. Täuscht man, dass es so spät die Sonne und dann geht es täuscht, nicht? Man nimmt es ja gerade erst 7 Uhr. Ich würde vorschlagen, dass wir hier ein Ende machen, weil es schon etwas spät geworden ist und wir dann Dienstagmorgen fortfahren. Vielleicht Dienstagmorgen machen wir eine Morgenvorlesung. Und abends machen wir dann ein offenes Ende. Ein offenes Ende. Also machen wir so. Oder vielleicht ganz kurz abends. Also wir müssen gehen. Morgen. Oh ja. Ne, ja. Da machen wir vielleicht was Philosophisches. Das sind wir noch bis morgen. Auf alle Fälle machen wir ein neues Programm. Und lesen ein bisschen aus dem Badewasser. Gut.
Ja, genau.
Wann?